ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 14. Januar. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Und wir, das sind Carsten Schmiester aus Hamburg und Kai Küstner aus Dakar.
In dieser Folge geht es sehr intensiv um beides. Es geht um Krieg und Frieden. Also um die aktuelle Lage an der Front in der Ukraine, aber eben auch um die Aussichten auf ein Ende der Kämpfe. Donald Trump, der in einer Woche wieder US-Präsident ist, der wollte den Schrecken ja ursprünglich noch vor seinem Amtsantritt ratzfatz beenden in 24 Stunden. Daraus hat sein künftiger Ukraine-Sonderbeauftragter Keith Kellogg inzwischen vorsichtshalber 100 Tage gemacht. Und aus dem Trump-Lager ist inzwischen auch schon vom Sommer als Frist für eine Friedenslösung zu hören. Ganz so ratzfatz geht's also wohl nicht. Und auch nicht so, wie viele sich das lange Zeit zumindest in öffentlichen Äußerungen immer vorgestellt haben, nämlich mit einer klaren Niederlage Russlands. Dazu äußerte sich Mike Waltz, Trumps künftiger nationaler Sicherheitsberater, und zwar am Sonntag im US-Sender ABC.
Wir wünschen uns einen Waffenstillstand so schnell wie möglich. Das wäre ein unglaubliches, positives Signal beider Seiten. Ab dann könnten wir konkret über den Rahmen für eine Verhandlungslösung nachdenken. Jeder weiß, dass es eine diplomatische Lösung geben muss. Es ist einfach unrealistisch, zu glauben, dass wir jeden Russen aus jedem Flecken ukrainischen Territoriums rauswerfen können. Präsident Trump akzeptiert das und ich denke, es ist ein großer Fortschritt, dass die ganze Welt das inzwischen so sieht. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass dieser Konflikt nicht weitergeht und nicht weiter in einer Weise eskaliert, die die ganze Welt mit hineinzieht.
Soweit Mike Waltz. Und darin, in diesen Sätzen, sind gleich zwei Kröten für die Ukraine und für viele ihrer Unterstützer. Erstens, Waltz sprach ja nicht vom Krieg, schon gar nicht vom völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands, sondern nur vom Konflikt. Und zweitens, er preiste den Verlust der russisch besetzten Gebiete offenbar mit ein, ohne irgendeine Beschränkung und ohne Sicherheitsgarantien für die Ukraine auch nur zu erwähnen. Also so wird's kaum klappen. Wo stehen wir denn wirklich, was den Krieg angeht und den Frieden? Und was bedeutet das alles auch für uns Europäer, für uns Deutsche? Darüber habe ich ausführlich mit dem ehemaligen Vier-Sterne-General Hans-Lothar Domröse gesprochen, an seinem Wohnort und in meiner niedersächsischen Heimat Oldenburg, nämlich dort im NDR-Studio. Und es war, wie stets mit ihm, ein sehr offenes und ehrliches Gespräch. Happy Talk geht anders, aber Happy Talk darf es bei einem solchen Thema ja auch nicht geben. Ebenso wenig wie jetzt im aktuellen Lagebericht mit Kai.
Nein, mit Frohsinn, lieber Carsten, kann ich leider nicht dienen. Das wäre auch überraschend angesichts der Lage. Was aber aus meiner Sicht wichtig ist und was gerade passiert ist, das Haus Europa soll zurechtgezimmert werden für stürmische oder gar orkanartige Zeiten, so würde ich das nennen, jedenfalls was die EU und was die NATO-Staaten wenige Tage vor dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident jetzt fieberhaft hinzubekommen versuchen. Wobei es nicht nur darum geht, Trump mit seinen imperialen Fantasien, Stichworte Grönland, Kanada, Panama, in Schach zu halten, sondern natürlich auch der hybriden oder bisweilen auch ganz handfesten Gefahr aus dem Osten, aus Russland nämlich, entgegenzutreten. Das tun die Europäer mit einem Treffen der NATO-Ostseestaaten in Finnland, wo es um Maßnahmen zum Schutz von Unterwasserkabeln in der Ostsee und um die sogenannte Öltanker-Schattenflotte Russlands ging, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Zuvor fand, diesmal in Polen, ein Verteidigungsministertreffen im sogenannten Fünferformat statt, das zweite dieser Art überhaupt, beteiligt daran Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und eben Polen. Wichtigstes Ergebnis, Carsten, die Europäer wollen die ukrainische Rüstungsindustrie stärken, eine enge Zusammenarbeit mit ihr vereinbaren, damit sich das Land im besten Fall und auch in Trump-Zeiten eben schneller selbst helfen kann. Und apropos selbst helfen, die europäischen NATO-Staaten wissen, dass sie in Trump-Zeiten mehr auf sich gestellt sein dürften. Deshalb gelobten die fünf auch, die Verteidigungsausgaben weiter zu steigern, gestanden jedoch auch ein, dass die von Trump in die Debatte geworfenen 5%, also die Vorgabe, 5% der Wirtschaftsleistung in die Streitkräfte zu investieren, schwer zu erreichen sei.
Und ja, man kann die Höhe nach oben nicht begrenzen und gleichzeitig muss man mal einmal kurz festhalten, 5%, so wie Donald Trump das neulich in den Raum gestellt hat, würde für Deutschland bedeuten, dass wir etwas mehr als 40% unseres gesamten Etats für Verteidigung ausgeben müssen. Ich glaube, das beendet die Debatte dann auch schon sehr schnell.
So hat es Verteidigungsminister Boris Pistorius ausgedrückt. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass wir in Deutschland im Wahlkampf im Grunde ja jetzt schon eine Debatte haben, die da lautet Rente oder Rüstung. Diese Diskussion, wie viel geht in die eigene Sicherheit, wird uns, da bin ich mir ziemlich sicher, erhalten bleiben.
Ja, und es wird ja dazu auch in Deutschland weiter ziemlich fleißig über Ukraine-Hilfen debattiert.
Genau, die Ukraine-Hilfen bleiben ein Dauerthema, gerade jetzt, wo die USA ausfallen könnten. Es bleibt ein Dauerthema für die 5 europäischen Staaten, aber auch für Deutschland. Verteidigungsminister Pistorius ist ja aus Polen weitergereist nach Kiew zu einem Überraschungsbesuch. Natürlich waren Waffenlieferungen auch dort eins der wichtigsten Themen. Neben der Botschaft Europa bleibt an Kiews Seite. Pistorius hatte kurz vor Abreise symbolisch an den ukrainischen Botschafter eine nagelneue Radhaubitze vom Typ RCH-155 übergeben. Eine Haubitze neuen Typs, die auch während der Fahrt präzise trifft, laut Hersteller. Insgesamt 54 davon sind zugesagt, vorerst jedoch muss noch in Deutschland ausgebildet werden. Und dann hatten wir ja schon in unserer letzten Sendung berichtet über einen Streit, der zwischen dem SPD-geführten Kanzleramt und vor allem dem grünen Außenministerium einigermaßen lautstark ausgetragen wurde. Da geht es um 3 Milliarden Unterstützung für die Ukraine, die außerhalb des eigentlichen Haushaltsplans und eben zusätzlich zu den für dieses Jahr zunächst vorgesehenen 4 Milliarden bewilligt werden müssten. Die Kollegen vom Spiegel hatten über eine Blockade von Seiten des Kanzlers berichtet, der angeblich keinen weiteren Bedarf bei der Ukraine sah. Aus dessen Kreisen auch verlautete, es würde ja bereits in der ersten Jahreshälfte ein umfangreiches Waffenpaket geliefert mit weiteren Leopard- und Marder-Panzern, mit einem weiteren Iris-T-Flugabwehrsystem. Danke an die Reuters-Kollegen für diese Aufschlüsselung. Aber angesichts der flehentlichen Rufe des ukrainischen Präsidenten nach mehr Luftverteidigung erschließt sich mir persönlich nicht so richtig und auch angesichts der Lage in der Ostukraine, warum eigentlich kein Bedarf bestehen soll. Die Grünen jedenfalls beklagen, Grund für die Blockade sei der Wahlkampf. Interessant fand ich, was NATO-Generalsekretär Mark Rutte diese Woche gesagt hat, der nämlich erklärte recht schonungslos, die Ukraine befinde sich derzeit nicht in einer Position, wirklich verhandeln zu können, eben weil sie sich nicht in einer Position der Stärke befinde. Da müssen die Unterstützerstaaten sie also erst noch hinbringen. Und Rutte hat sich nicht weniger deutlich geäußert zu den aus seiner Sicht noch zu niedrigen Verteidigungsausgaben der NATO-Staaten.
Die 2% und alles, was ich im Moment sehe, sind nicht annähernd genug. Derzeit sind wir sicher, aber nicht mehr in 4 oder 5 Jahren. Also, wenn ihr das nicht ändert, dann nehmt schon mal Russischkurse oder wandert nach Neuseeland aus. Oder entscheidet eben, mehr auszugeben. Das ist die Debatte, die wir in den nächsten 3 oder 4 Monaten beenden müssen, um sicher zu sein in diesem Teil der Welt und um uns verteidigen zu können.
Russisch lernen oder Neuseeland, Carsten. Wir wissen in unserem Alter, wie schwer es ist, noch eine zusätzliche Sprache zu lernen. Aber Spaß beiseite jedenfalls, ist auch bei diesen Sätzen natürlich zu vermuten, dass sie vom künftigen US-Präsidenten gehört werden sollen. Nach dem Motto, ich, NATO-Generalsekretär, arbeite genau in deinem Sinne, in genau deiner Richtung, Mr. Trump. Drohungen wie die mit den 5% sind also in Zukunft gar nicht mehr nötig.
Ja, so sehe ich das auch, Kai. Nochmal ein anderes Thema. Du hattest ja versprochen, etwas näher einzugehen auf diese russische Tankerschattenflotte und den Schutz vor hybriden Angriffen auf Unterseekabel, zum Beispiel in der Ostsee.
Ja, unter dem Begriff Schattenflotte, das nur nochmal zur Erklärung, fasst man Tanker, mit deren Hilfe ein Land Sanktionen umgehen will. Das sind oft alte Schiffe, die Staaten wie Russland ohne Versicherung, unter fremder Flagge und ohne Ortungsdaten fahren lassen, die also im Wortsinn eine Art Schattendasein führen auf den Weltmeeren, um im Ernstfall jegliche Verantwortung leugnen zu können. Nun hatten die USA in einem durchaus bedeutsamen Schritt Sanktionen gegen 183 solcher Tanker vor wenigen Tagen verhängt. was das Risiko für Betreiber und Besatzung erheblich erhöht, mit Strafen belegt zu werden. Berechnung der Agentur Reuters zufolge soll ein Drittel der Schiffe, nämlich 65 von ihnen, sofort Anker geworfen haben. Jedenfalls ist das Vorgehen gegen die Schattenflotte nicht nur wichtig, weil es Havarien und Umweltkatastrophen verhindern soll. In der Ostsee vor Rügen trieb ja, um nur ein Beispiel zu nennen, bis vor kurzem manövrierunfähig und mit fast 100.000 Tonnen Öl an Bord der Tanker Eventin vor der Insel Rügen, bis er nun mit Hilfe von Schleppern gesichert werden konnte. Es geht auch natürlich darum, russische Einnahmequellen zum Versiegen zu bringen. Und es gibt einen Zusammenhang, das noch zum Dritten, zum Schutz kritischer Infrastruktur. Denn Frachtern oder Tankern wird ja immer wieder vorgeworfen, zum Teil wissentlich in einem Akt hybrider Kriegführung Unterseekabel zu beschädigen, indem sie zum Beispiel wissentlich kilometerweit Anker über den Meeresgrund ziehen. Darum ging es den Ostsee-NATO-Staaten, die sich jetzt in Finnland getroffen haben, die genau in dieser Ostsee künftig mehr Präsenz zeigen wollen. Und daran will sich, nachdem die NATO-Neulinge Schweden und Finnland dies ja auch bereits angekündigt hatten, auch Deutschland mit Schiffen beteiligen, wie Bundeskanzler Olaf Scholz am heutigen Dienstag angekündigt hat. Und ein letztes noch zum Thema Öl und Sanktionen. Der russische Energiekonzern Gazprom sieht sich Berichten zufolge gezwungen, fast die Hälfte seines Personals in der Zentrale St. Petersburg von 4.100 auf 2.500 zu reduzieren, offenbar eine Reaktion auf sinkende Gasexporte nach Europa und nicht völlig unwirksame Sanktionen.
Okay, Kai, dann gucken wir nochmal auf die Ukraine selbst. Und da geht's los mit einem Blick auf die Region Kursk, also jenes russische Territorium, das die Ukraine ja mit einem Überraschungsangriff inzwischen schon vor mehr als 5 Monaten eingenommen hatte.
Ja, Kursk ist bedeutsam, nicht nur, weil die Ukraine weite Teile des Gebiets entgegen anderslautenden russischen Prognosen noch immer hält und gerne auch als Faustpfand für mögliche Verhandlungen weiterhalten würde, auch wenn der Druck auf die ukrainischen Truppen beständig wächst. Aber Kursk ist auch bedeutsam, weil hier die nordkoreanischen Soldaten auf russischer Seite zum Einsatz kommen. Um die 11.000 sollen es ja sein. Dass Verstärkung kommt, ist nicht ausgeschlossen. Nun kursieren aktuelle Zahlen über die Opfer. Von insgesamt 3.000 spricht Südkorea, beziffert die Zahl der Toten auf 300 sowie 2.700 Verletzte. Auch gibt es Berichte darüber, dass die Nordkoreaner, um einer Gefangennahme zu entgehen, sich stattdessen lieber selbst töten. Trotzdem ist es laut der Ukraine gelungen, 2 nordkoreanische Soldaten tatsächlich gefangen zu nehmen, die auch, entgegen internationaler Regeln übrigens, die das eigentlich verbieten, auch im Bild gezeigt wurden. Offenbar will die Ukraine damit beweisen, seht her, alle Versuche aus Pjöngjang oder Moskau, die Präsenz dieser Hilfstruppen abzustreiten, sind sinnlos. Und der ukrainische Präsident Selenskyj schlug Nordkorea auch einen Gefangenenaustausch vor, was, wenn er denn je zustande käme, natürlich weltweit nochmal viel mehr Aufmerksamkeit erregen würde.
Soweit also Kursk, bisschen weiter runtergeguckt, ein Blick auf die Lage in der Ostukraine, wie sieht's da aus?
Ja, die Lage ist auch auf die Gefahr hin, dass wir uns hier wiederholen, sehr schwierig für die Ukraine. Nur ein Beispiel, den russischen Truppen ist es nun gelungen, südwestlich der wichtigsten Stadt Pokrovsk in der Region Donetsk auf 2 wichtige Versorgungswege vorzurücken. Ich hatte über diese Gefahr ja schon vor einer Woche berichtet. Das dürfte den Nachschub in die Stadt Pokrovsk und deren Verteidigung für die Ukraine deutlich erschweren. Überhaupt hält Russland seinen Druck im Osten des Landes aufrecht. Interessant fand ich Meldungen, dass die Ukraine sich zunehmend mit größer angelegten Angriffen auch in Russland selbst zu wehren versucht. Es gibt immer wieder Berichte über getroffene Energiedepots oder auch Kommandozentralen. Und aktuell soll die Ukraine in der Nacht zum Dienstag einige russische Regionen mit 200 Drohnen und angeblich auch ATACMS-Raketen angegriffen haben. Aus ukrainischen Sicherheitskreisen verlautete, es seien dabei ein mit Gleitbomben und Raketen bestücktes Munitionslager getroffen worden, sowie auch eine Chemie- und eine Ölfabrik. Unabhängig bestätigen ließ sich all das zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung noch nicht. Umso klarer aber aus meiner Sicht ist das Ziel, es ist der Versuch, diesen verheerenden und auf Zivilisten ja keine Rücksicht nehmenden russischen Gleitbombenangriffen etwas entgegenzusetzen. Du hattest ja über zivile Opfer in unserer vergangenen Sendung berichtet, Carsten. 40.000 solcher Gleitbomben soll Russland allein im vergangenen Jahr abgeworfen haben. Das sind jüngste Zahlen der Vereinten Nationen. Es ist auch der Versuch von Seiten der Ukraine, Stärke und Handlungsfähigkeit zu demonstrieren, womit wir fast schon wieder beim Thema Donald Trump wären. Und es ist schließlich der Versuch, die russische Infrastruktur zu schädigen, was natürlich bei weitem nicht in dem Umfang passiert, wie das die russische Seite mit ihren fast täglichen Luftangriffen in der Ukraine tut.
Kein besonders gutes Bild. Danke, lieber Kai, für die Informationen. Die sind nötig und sie sind auch Grundlage für das Gespräch, das ich am Montag bei unseren Kolleginnen und Kollegen im NDR-Studio im niedersächsischen Oldenburg mit dem ehemaligen Vier-Sterne-General Hans-Lothar Domröse geführt habe. Der wohnt nämlich dort. Und wir haben uns fast ein Jahr nach unserem ersten Treffen dort wiedergesehen. Ein Jahr, das für die Ukraine ja eben ein ziemlich schwieriges war, aber eben auch für die russischen Angreifer, die ja weiterhin den großen Zielen ihres Angriffskrieges nicht wirklich näher gekommen sind. Daher also die erste Frage an General Domröse. Wie beurteilen Sie die Lage? Ist das ein Lose-Lose für beide Seiten? Also gibt's nichts mehr zu gewinnen, weder für Russland noch für die Ukraine?
Ja, man muss das unterscheiden, die verschiedenen Ebenen, strategisch, operativ oder taktisch. Es ist natürlich so, dass die Ukraine, um damit mal anzufangen, im Osten der Ukraine in einer dramatisch defensiven Situation ist. Das ist ja unbestritten. Die vier annektierten Provinzen plus die Krim sind weitestgehend in russischer Hand. Sie sind auch zerstört, was ja für den Angreifer nicht spricht. Er will das ja haben, aber zerstört alles. Also da sind sie schlecht dran und die Russen kommen Meter für Meter jeden Tag voran und unter hohem Blutzoll. Mhm. Beide Seiten, das ist natürlich bitter und das sieht nicht so aus, als würde man militärisch, taktisch, operativ sagen können, sie wären dort erfolgreich, die Ukrainer. Also der Erfolg sieht eher bei russischer Seite aus. Da ist jetzt diese Stadt, ich nenne sie mal P-Town, weil es leichter ist mit P, das ein Schlüsseldrehkreuz ist. Wenn das verloren geht, und da heißt es ja, in 3 Kilometern ist es soweit, also entfernungsmäßig, das kann natürlich Wochen noch dauern, dann haben die Russen das Drehkreuz und damit wird da Logistik und taktische Verschiebung von Artilleriegeschützen, von Truppenbewegung immer schwieriger, wenn das weg sein sollte. Das ist natürlich bitter. Und dann sind die 4 Provinzen weitestgehend in russischer Hand und da muss man mal schauen. In Kursk wiederum haben die Ukrainer in der Tat ein strategisches Geniestreich hingekriegt. Sie haben die Russen angegriffen. Das ist das erste Mal, dass Russland überhaupt angegriffen wurde seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist schon von daher bemerkenswert. Sie haben Raum genommen und wollen das möglicherweise verhandeln gegen irgendeinen Zipfel in den 4 Provinzen, sage ich mal. Also A-Dorf gegen B-Dorf oder was auch immer. Letztlich werden sie das nicht halten können. Sie binden dort viele Kräfte, gute Kräfte, machen es den Russen aber schwer. Aber da haben sie deutlich gemacht, wir können auch eine Weltmacht ärgern, wir können ihnen Weltraum wegnehmen. Und ich staune, wie die Russen das verkraften, rein politisch. Denn so ein Einmarsch ist doch was. Also, wenn wir jetzt das Ganze in die strategische Ebene sehen, da muss man sagen, Russland hat sein Ziel nicht erreicht. Denn das Ziel war von Anbeginn an, to denazify and disarm Ukraine. Das große Ziel war also, Ukraine wie Belarus sich zu unterstellen im weitesten Sinne, vielleicht mit einer Scheinregierung, mit einer freundlichen Russlandregierung, aber sie wegzunehmen. Und das ist gescheitert. Und ich denke auch, so muss man sagen, Russland wird scheitern. Er wird nicht die Ukraine kriegen, da müssen wir jetzt gleich noch drüber sprechen. Mhm. Er wird örtliche Erfolge haben. Die 4 Provinzen, die schreibe ich jetzt mal ab.
Das haben Sie vor einem Jahr übrigens auch schon getan, als wir hier saßen.
Ja, ist völlig klar. Das nehmen wir mal hin. Unter hohem Blutzoll für beide Seiten. Aber strategisch, also die Ukraine unterjochen als Vasallenstaat, das ist eben nicht gelungen. Und ich hoffe auch sehr, sehr, dass das eben nicht gelingen wird. Also so gesehen kann man sagen, er wird die Schlacht gewinnen, aber den großen Sieg wird er nicht einfahren. Hoffe ich.
Und er steht, Putin, jetzt als Herrscher einer Weltmacht da, die sich jetzt als keine Weltmacht entpuppt? Wie beurteilen Sie die rein militärische Stärke? Das war ja immer ein Angstfaktor für alle, Russland. Und plötzlich sehen wir, Sie haben eben erzählt, 3 Kilometer können Wochen dauern. Ja. Was sind das für Kämpfe und was ist das auch für eine Schwäche auf russischer Seite?
Ich würde auch sagen, taktisch operativ haben Sie nicht den letzten Schliff. Das kann man so sagen. Wir nennen das ja Joint Operations. Das ist ja oder Multi-Domain Operations, wie es neu heißt. Also das scheint er nicht zu beherrschen. Also das Zusammenwirken von See, Luft und Landstreitkräften mit einem gehörigen gemeinsamen Ziel, zum Beispiel Kiew wegzunehmen, zum Anfang ist ja gescheitert. Wenn man sich anguckt, wie die Amerikaner oder die amerikanische Coalition auf Bagdad zumarschiert ist vor vielen Jahren, das war zack, 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 waren sie durch. Und da diese Kraft, dieser Schwung fehlt, nehmen wir nur die Marine, ist ja ein Einzelausfall. Die Schwarzmeerflotte ist weg, die Kaspische Flotte spielt keine Rolle auf Entfernung, die Mittelmeerflotte nicht. Also sie wirken militärisch von See her überhaupt nicht, sondern eher die Ukraine, die mit Seedrohnen jetzt erfolgreich sind. Also das Ganze ist ausgeartet in einen Drohnenkrieg, in einen Electronic Warfare Krieg, das ist sehr wichtig und da sind die Russen sehr gut. Aber raumgreifende, schnelle Operationen scheinen sie nicht zu können. Insofern muss ich sagen, für eine Weltmacht performen sie nicht gut. Das ist die gute Nachricht. Aber natürlich der ganze militärisch-industrielle Komplex, der funktioniert natürlich. Zwei Panzer produzieren sie pro Tag. Sie produzieren. Sie sind nicht ganz isoliert. Wir haben das ja versucht, den Westen sie zu isolieren. Nein, sie haben mit China eine starke Partnerschaft. Jetzt Nordkoreaner sogar mit dort kämpfen. Also es ist so, dass man sagt, der globale Süden pauschal, den es ja nicht gibt, aber der sagt ja pauschal, was Putin macht, ist nicht gut, aber der Westen darf nicht gewinnen. Das muss uns zu denken geben. Also er ist nicht völlig isoliert, aber in letzter Zeit hat er natürlich verloren, weil der Assad fallen gelassen hat. Also Syrien ist weg, wahrscheinlich auch die beiden Basen, die Luftwaffe und die Marinebasis. Armenien hat er verloren gegen Aserbaidschan. Jetzt noch der Flugzeugabsturz in Aserbaidschan. Also er ist beschädigt und er muss sehen, dass er seinen Süden bei Stange hält, die Stan-Republiken, Kirgisistan, Kasachstan und so weiter, dass er da Freunde behält. Das ist schwierig für ihn.
Aber er hat Ansehen verloren. Er wird im Westen militärisch, entnehme ich Ihren Worten, nicht in dem Maße mehr ernst genommen, wie man das vielleicht anfangs mal gemacht hat. Ich habe mal dieses schöne, den Begriff C2 gelernt, Command and Control. Das scheint mir eine Schwäche zu sein. Und dann, zumindest ist es mein Eindruck, ja, innere Strukturen, Korruption, bewusste Falschmeldungen nach oben, Erfolgsmeldungen, die gar keine sind. Ich dachte wirklich, das gehört der Vergangenheit an. Das ist dort immer noch Gegenwart.
Das ist professionell ausgebaut, kann man so sagen. Und er lebt ja davon, dass diese Falschmeldungen in irgendeiner Form sich verbreiten und wiederholt werden mit westlichen Agenturen, mit westlichen Politikern, die seine Worte anders ausdrücken, aber ähnlicher Dings haben. Also insofern ist er wirksam. Er ist journalistisch wirksam, auch mit Falschmeldungen. Das ist bitter. Und für den Normalbürger wie du und ich ist es ja ganz schwer zu unterscheiden, ist diese Meldung jetzt richtig oder ist sie falsch.
Was wären denn für Sie oder was sind in Ihrem Alltag Quellen, aus denen Sie sich jetzt mit Informationen versorgen, um genau zu vermeiden, dass man Falschmeldungen auf den
Also ich vertraue zunächst erstmal noch einer deutschsprachigen Presse. Also ich sage mal Frankfurter Süddeutsche, Neue Zürcher Zeitung, Spiegel, Fokus. Und davon lese ich viel, weil ich als Pensionär natürlich auch viel Zeit habe. Ich lese Bücher darüber hinaus, was die systemische Welt angeht. Also an Applebaum hat ja gerade ein schönes Buch herausgebracht, die Gemeinschaft der Autokraten, wo sie das alles aufzeigt, wie man sich gegenseitig stützt, die Bad Guys. Das ist sehr deutlich und wie da Korruption und wie Geld eine große Rolle spielt, um das zu machen und damit auch heutzutage mit künstlicher Intelligenz diese Bots auch besetzt werden und so Fernsehsendungen wie RT Today, also Russia Today und andere Sender einfach immer wieder Fake News verbreiten mit einer enormen Geschwindigkeit, das anders als früher, wo man einfach so einen Bot draufsetzt und dann ist das einfach sozusagen 100 Mal geklickt und jeder denkt, Mensch, das muss doch was dran sein.
Ist das nicht eine Riesenschwäche unserer offenen demokratischen Gesellschaft? Dass die bei uns hineinwirken können, sage ich mal, aber wir umgekehrt offenbar ja nicht in dem Maß.
Ja, das ist ganz, ganz richtig. Damit müssen wir irgendwie fertig werden. Nicht? Wir müssen also klüger sein. Wir brauchen die Systeme, die sich selbst überwachen. Deswegen bin ich auch besorgt über die amerikanischen Verhaltensweisen, wie sich jetzt ausstellt mit Zuckerberg und Musk, die aus ihren Plattformen sagen, also wir machen diese Control-Faktenchecker, die brauchen wir nicht mehr. Wir nennen das jetzt Meinungsfreiheit. Das sind ja fast Putins Worte. Das ist Meinungsfreiheit. Man kann jetzt jeden Mist behaupten und sagen, das ist Meinungsfreiheit. Das ist schon abenteuerlich. Und wenn jetzt gewählte bei uns, ich spreche vom Westen, gewählte Politiker, denen man ja vertrauen soll, wenn die jetzt einfach falsche Dinge behaupten, nicht? Bei Trump wie mit diesen Hunden, die Haustiere essen, die Bettler auf der Straße, also das ist schon abenteuerlich. Wenn gewählte Oberhäupter so einen Unsinn erzählen, dann wird es Angst und Bange. Und natürlich muss man sagen, Mensch, hat doch der Präsident gesagt. Da muss man doch annehmen oder durfte man doch bis jetzt, da ist was dran.
Ist doch Teil auch der hybriden Kriegsführung, wenn ich das
ganz offensichtlich
verstehe.
Ganz offensichtlich. Und das scheinen sie wahrscheinlich besser zu beherrschen als wir, weil das ja auch nicht unser Anliegen ist, was Falsches zu verbreiten. Mhm. Aber dieses Falschverbreiten mit einer Geschwindigkeit, das ist professionell, bedauerlicherweise.
Jetzt mache ich mal einen Strich unter diese Lageanalyse, die sagt, strategisch, taktisch, die Russen machen leichte Fortschritte, aber so richtig gewinnen werden sie diesen Krieg nicht mit den Zielen, die sie hatten. Umgekehrt, die Ukraine hat große Schwächen, vielleicht kleiner Exkurs nochmal auch, Auch militärisch große Schwächen, glaube ich.
Ja, und auch moralisch. Wir sehen ja jetzt diese Berichterstattung über die sogenannte, ich weiß gar nicht, 55. Brigade, die da in Frankreich ausgebildet wird, wovon bis zu 1700 Mann desertiert sein sollen. Ich weiß nicht. Übrigens, das gleiche Phänomen habe ich erlebt in Afghanistan. Ja. Da hieß das AWOL, Absent Without Leave. Das kennen wir, das Phänomen, dass irgendwann die Leute einfach verschwinden, weil sie selbst sagen, mein System ist korrupt, ich habe keine Lust, mich erschießen zu lassen. Und das Gleiche erleben wir jetzt leider auch in der Ukraine. Wir wissen ja keine offiziellen Zahlen. Ich will auch keine Steine werfen. Ich will nur sagen, das Problem, die Leute bei der Stange zu halten, hat nach Zelensky genauso wie Putin. Nur bei Putin gibt's die abhauen geht nicht. Dann wirst du auch erschossen. Also da hast du die Wahl zwischen an der Front erschossen zu werden oder im Gefängnis. Also schwierig.
Es sieht jetzt mal für die pro-ukrainische westliche Seite also nicht so besonders gut aus. Das heißt, es ist höchste Zeit, eine Lösung zu suchen, sprich Verhandlungen eben doch?
Ja, im Endergebnis, das wussten wir, bei jedem Krieg wird er beendet durch Verhandlungen. Das ist nun mal so. Ist nur die Frage, wann. Nicht? Und zu welchem Preis werden diese Verhandlungen gemacht? Also wenn es faire Verhandlungen sind, fair im Sinne von gleiche Chancen auf ein Leben danach, the day after, darum geht's ja, dann sind natürlich Verhandlungen gut, weil die das elende Leid jetzt beenden würden. Also wenn ich mir vorstelle, heute haben wir 4 Grad Kälte in Oldenburg gehabt, heute Morgen in der Ukraine dürfte es 14 Grad Kälte sein, keine Heizung, keine Möglichkeit, sich aufzuwärmen, keine Wasserleitung, weil das alles zerstört ist, das ist schon auch anstrengend. Es ist mindestens anstrengend und gefährlich. Also, wenn man das Blutgießen stoppen könnte, auf beiden Seiten, dann ist ja schon was gewonnen. Wenn man jetzt verhandelt und sagt, weil die Ukrainer militärisch wahrscheinlich die 4 Provinzen nicht mehr körperlich zurückerobern können, weil sie dazu zu schwach sind gegenüber den Russen, dann wäre ein Stopp in Ordnung. Und das Gute wäre, 90% der Ukrainer sind existent und könnten dann in Freiheit sich weiterentwickeln. Punkt aus. Mit westlicher Unterstützung natürlich. Die Gebiete sind für heute dann weg. Da kann man ja verhandeln. Das sind ja Waffenstillstand, ist ja noch kein Frieden. Also das müsste man dann verhandeln und dann müsste man sehen, ob das in 50 Jahren zurückkommt oder nicht, wie deutsche Einheit. Das weiß ich jetzt also nicht. Aber es wäre erstmal ein Stoppen. Aber die Ukraine wird wahrscheinlich nur sagen, also erstmal weiß ich gar nicht, ob Präsident Putin verhandeln will. Er hat das ja nirgends gesagt.
Sieht im Moment nicht so aus.
Nee, er hat ja nirgends gesagt, ich warte auf Verhandlungen. Aber der große Trump hat ja gesagt, dass er within 48 hours, also nächste Woche übernimmt er die Präsidentschaft, dann 48 Stunden hat er Frieden. Er hat aber in einem neuen Interview jetzt gesagt, naja, bis zum Sommer. Und ich lese und höre, dass er ausgestreckt hat nach Putin, er will sich mit ihm treffen. Das ist ja schon bemerkenswert, auch das will ich nur einfach so schildern. Nehmen wir an, die einigen sich, dann hoffe ich, dass eine Einigung rauskommt, nicht auf dem Rücken und zulasten der Ukraine oder des Westens, sondern eine Waffenstillstandsregelung, die Rest-Ukraine schützt vor weiteren möglichen Zugriffen durch Russland. Und wie wäre das gemacht? Also Präsident Zelensky will in die NATO. NATO kommt nicht in Frage, weil ein Land, was im Krieg ist, wird nicht aufgenommen. Nach den Regeln würde er auch nicht durchkriegen. Braucht man ja Einstimmigkeit. Und mindestens einer wird dagegen sein. Mindestens einer. Wahrscheinlich auch mehrere. Also kommt nicht in Frage. Zweitens müsste man dann sagen, Truppenstationierung. UN-Truppen wäre so landläufig das Übliche, so wie im Libanon. Wir wissen aber, looking and cooking bringt nichts. Im Sinne des Gewaltstoppens. Sie können beobachten. Auch im Sudan haben wir Truppen, sind wir auch Deutsche dabei. Ich habe mir selbst angeguckt. Man kann in einer schwierigen Lage, kann da mal so hin und her fahren und so für Ruhe sorgen. Aber wenn eine Seite gewalttätig wird, dann müssen die weggehen, weil Looking and Cooking kann sich nicht erwehren.
Brauchen wir also ein robustes Mandat.
Wir brauchen ein robustes Mandat, genau, richtig, Herr Schmiester. Und das wäre dann zum Beispiel eine Coalition of the Willing, wie wir das Neudeutsch nennen. Also nicht NATO, aber NATO-Nationen. Und die Idee ist natürlich, so ähnlich wie Checkpoint Charlie, dass man in Ukraine westlich des Dnieper vielleicht westliche Divisionen, multinationale Divisionen stationiert. Also ich mache mal idealtypisch eine multinationale Division der Amerikaner, eine multinationale Division der Deutschen. Oder nehmen wir das afghanische Beispiel, da hatten wir 4 Sektoren. Deutschland, Italien, Großbritannien und USA waren die Lead Nations und andere dabei. So ein ähnliches Muster könnte man sich vorstellen. Das würde Putin wahrscheinlich nicht wollen, aber irgendwas muss er auch schlucken.
Und die Deutschen würden es auch nicht wollen, glaube ich. Oder viele jedenfalls.
Ja, aber sie können sich nicht drücken. Pistorius sagt ja schon, wir übernehmen die Verantwortung. Er hat das gerade heute wieder gesagt, als er diese Haubitze übergeben hat, die Radhaubitze, die neue. Also, Deutschland wird da nicht umhin können. Wir können nicht sagen, das ist Europa und wir haben damit nichts zu tun.
Aber wir könnten sagen, wir haben eine Brigade in Litauen schon. Was sollen wir
machen? Ja, die steht ja noch nicht. Das sind 150 Mann da. Also, das ist, es gibt immer gute Ausreden, aber das taucht alles nichts. Das ist nicht glaubwürdig. Also, eine westliche Friedenstruppe im weitesten Sinne ohne deutsche Beteiligung ist für mich schlichtweg undenkbar.
Gut, jetzt gehen wir mal davon aus, der Weg dahin würde geebnet. Was für ein Zeitfenster würden Sie da sehen? Das müsste denn ja, wenn man sich anguckt, wie die Fronten starr sind, wie Menschen in Horden sterben nach wie vor, müsste doch mit einigem Tempo mal passieren.
Absolut, absolut. Nehmen wir jetzt wieder Präsident-elect Trump zu Wort. Er sagte, im Sommer braucht er die Zeit, er trifft sie mit Putin, man handelt aus und so, dann kommt es dann relativ schnell. Und wir Militärs neigen ja immer dazu zu sagen, oh, zu viel zu schnell, weil wir dann überrascht sind. Also wir müssten uns heute bereits vorbereiten und eine Brigade abmarschbereit halten. Mit Logistik und sonst. Das ist schon ein Riesenaufwand, das denke ich. Und zu der Stationierung, wenn dieses mein Muster käme, diese vier multinationalen Großverbände, dann nehmen wir jetzt Präsident-elect Trump und sagt, er braucht ein halbes Jahr, also von Januar ein halbes Jahr ist 1.7. Dann müsste die am 1.7. stehen, das heißt, sie muss dann spätestens rollen, aber vielleicht schon am 1. Mai rollen, damit es am 1.7. steht.
Das wären aber ja Verbände, die wieder aus NATO-Strukturen rausgelöst werden müssten, vermutlich.
Nee, sie haben ja nur eine Macht, eine Streitmacht. Die nehmen sie natürlich irgendwo raus. Das ist völlig klar.
Das kommt mir jetzt sehr kompliziert vor. Dann reiße ich da wieder Löcher.
Ja, anders geht es ja
nicht. Ja, das ist klar, aber das muss
ja
verhandelt werden.
Es wachsen ja keine Soldaten im halben Jahr. Nee. Nicht? Das ist völlig klar. Über die Stärken können wir ja noch insgesamt reden. Ja. Wir haben 8 Brigaden und eine von den 8 wäre es dann nach meinem Beispiel. Okay.
Das wäre machbar.
Naja, muss machbar sein. Wofür haben wir sie denn? Ja. Also da würde ich ganz ehrlich sagen, wir haben sie doch. Wir haben seit 2 Jahren die sogenannte Zeitenwende, fast 3 Jahre. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die deutsche Bundeswehr, das deutsche Heer nicht eine Brigade hat. Und wenn ich sage Brigade, ist sie natürlich immer Jointness. Da sind natürlich Luftwaffenanteile da, allein schon bei Hubschraubern. Es müssen Airpower bereitgestellt werden, wie wir das am Baltikum ja auch machen. Die können zwar in Polen stationiert sein, die müssen nicht im Land sein oder auch im Land. Aber wir werden ja wohl eine Handvoll Flugzeuge haben, so würde ich General Ingo Gerhards gut schätze. Wird er sofort sagen, wo ist das Problem? Natürlich haben wir die. Also das muss möglich sein. Und dann würden wir das aber auch nicht alleine wollen. Also da müssen die Franzosen genauso machen. Oder nehmen wir das schöne Beispiel, nehmen wir doch die deutsch-französische Brigade. Die sitzt doch da in Süddeutschland und in Frankreich. Dann nehmen wir die halt. Da haben wir schon gleich 2 Nationen dabei. Wunderbar. Vielleicht brauchen wir auch ein Schiff in der Black Sea. Also all das ist doch möglich.
Aber ohne Amerikaner trotzdem nicht machbar.
Ja, es wäre machbar. Wir sind ja genauso groß. Europa 450 Millionen, Amerika 350 Millionen Menschen. Wir sind militärisch etwas schwach. Da haben Sie recht. Im Vergleich. Alle Male. Und ich glaube, it's all about perception. Also es kommt darauf an, was denkt jemand über den anderen. Und ich glaube, aus Putins Sicht, und da würde ich ihm zustimmen, aus Putins Sicht sind die Europäer nicht so robust wie die Amerikaner. Will damit heißen, wenn es klemmt, dann hauen die Amerikaner dazwischen. Und das sagt man den Europäern ja nicht nach und schon gar nicht den Deutschen. Also ich hätte ein besseres Gefühl, wenn die Amerikaner dabei wären, denn Putin trifft sich ja jetzt auch mit Trump. Das heißt, wenn er überhaupt jemand ernst nimmt, dann ist es Amerika. Oder wenn er vor irgendjemand Sorge hat, ist es auch wiederum Amerika. Er hat nicht Sorge vor Europa. Er hat auch nicht Sorge vor der Ukraine. Die Ukraine hätte Russland nicht angegriffen und Europa hätte Russland auch nicht angegriffen. Also im Grunde greift er den falschen Feind ein. Aber das vor Amerika, wir brauchen Amerika.
Wo Sie gerade von Sorgen sprechen, genau. Europa, Deutschland hat ja Sorge vor Amerika, gerade vor Präsident Trump, wenn er denn im Amt ist.
Ja.
Wie bewerten Sie da die Situation? Es kommen ja Mixed Messages, wie es so schön heißt, aus Washington. Teilweise hört man, da gibt es Gespräche, das klingt alles ganz gut. Dann haut er wieder Grönland raus oder will den Panama-Kanal haben, weil er vielleicht schlecht geschlafen hat.
Oder Kanada.
Mir persönlich wird da Angst und Bange und ich frage mich, was macht Europa eigentlich? Ich verlange eigentlich von meinem Europa, dass man Worst-Case-Szenario auch mal durchgeht und sagt, so wie wir bisher uns immer wie durchgewurstelt haben und der große Bruder jenseits des Atlantiks hat im Notfall geholfen, so geht's ja nicht weiter.
Absolut richtig. Wir müssen selbstbewusster sein. Und wenn wir jetzt mit Sorge wegen der 5%-Forderung von Trump angeblich, das ist ja nicht so schlimm, ist auch unsinnig, die Forderung, denn Streitkräfte werden entsprechend der Feindlage, der Bedrohungslage aufgestellt. Ist die Bedrohung gering, sind die Kräfte gering. die man selbst stellt. Mhm. Ist die Bedrohung groß, muss die eigene Kraftzahl groß sein. Also wenn wir jetzt sagen, Russland ist eine große Gefahr für uns, produzieren 60 Panzer pro Monat und so weiter und so weiter. Das sind ja Zahlen, von denen die Bundeswehr nur träumen kann. Dann müssen wir auch selbst groß sein und selbst produzieren und nicht immer nur nach Amerika gucken. Also das ist völlig klar, wir müssen mehr leisten und wenn uns Sicherheit und Freiheit was wert ist, dann müssen wir in diese Werte investieren. Das ist für mich keine Belastung, tut natürlich weh, aber es ist eine Investition in Freiheit und Demokratie. Also von daher müssen wir dann mehr tun und es geht hier nicht um Prozente, sondern es geht darum, dass die Streitkräfte etwas befähigen. Wir müssen sie befähigen. Es geht um Fähigkeiten der Streitkräfte. Die müssen etwas können. Sie müssen schlichtweg was können. Eine Brigade muss was können. Und wenn die das nichts kann, dann ist sie schlecht. Also muss sie dazu auch modern ausgerüstet sein und sehr stark trainiert sein und ausgebildet sein. Also Ausbildung und Ausrüstung gehören zusammen. Und wenn wir nur 3 Divisionen haben, dann wird es Zeit, dass wir wachsen. Wir sind zu schwach für einen möglichen russischen Gegner.
Meinen Sie denn, dass Deutschland überhaupt auch von der mentalen Lage einer Mehrheit der Deutschen in diesem Land bereit wäre, in Europa da mehr zu tun, vielleicht auch mehr Führung zu übernehmen, was ja eigentlich, was Wirtschaftskraft, was Bevölkerungszahl eigentlich unsere Rolle wäre. Ich habe das Gefühl, diese Rolle nehmen wir nicht an.
Das kann sein. Also ich kann das nicht sagen. Man liest aber immer wieder Zahlen, Ukraine-Unterstützung sind 60% dafür. Also es ist sehr, sehr schwierig, diese Frage, die auch mit Resilienz zu tun hat, Bevölkerungsschutz, würden wir uns das zutrauen? Da würden wir lieber doch die Rolle der Schweiz übernehmen wollen. Aber ich glaube, das können wir nicht als großes Land in der Mitte, 80 Millionen Einwohner. Man muss jedem Bürger ganz fairerweise, ganz offen sagen, das ist anstrengend, es kostet bis hin zu der Gefahr für Leib und Leben, für unsere Soldaten, die da vorne eingesetzt werden müssen, um die Sicherheit und den Frieden in Europa zu garantieren. Das gibt es nicht for free. Wie man so schön sagt. Freedom is not for free. Also wir werden was in die Hand nehmen müssen. Wir werden zur Not auch anstatt 35 Stunden 40 Stunden die Woche arbeiten müssen, um dieses Mehr zu erwirtschaften. Das ist anstrengend.
Ich versuche mir gerade klarzumachen, wie ich das meinen Töchtern erzählen sollte, die jetzt Mitte 30 sind und nichts kennen als Frieden. Wir beide sind deutlich älter. Ja. Wir sind im Kalten Krieg ja sozialisiert worden, waren bei der Bundeswehr, ich 10 Jahre später als Sie. Aber es stand ja nie so in Frage dieses Wofür eigentlich. Ich habe das Gefühl, es heißt ja auch, Deutschland ist mittlerweile nur noch Drehscheibe in einem Konflikt, nicht mehr Front wie damals. Ja. Es ist schon schwierig, den Leuten klarzumachen, wir sind aktuell tatsächlich bedroht. Oder umgekehrt, es ist leichter, sich selber einzureden, so schlimm ist ja nicht.
Das ist völlig, vollkommen richtig, weil man natürlich auch über Jahre versäumt hat, diesen Change deutlich zu machen, 35 Jahre deutsche Einheit. Damals war Landesverteidigung offensichtlich. Ich komme aus Lüneburg, da war die Grenze 80 oder 100 Kilometer weg und da wusste man innerdeutsche Grenze. Und da standen die Russen, 250.000, die sind weggegangen. Gut, dann sind wir reduziert. Heute heißt es aber, Bündnisverteidigung ist Landesverteidigung. Das heißt, die Annahme, dass der Russe direkt in Berlin steht, das ist ja aberwitzig. Da kann natürlich immer eine Rakete hinfliegen. Wir müssen also was für Luftabwehr tun. Aber wenn er marschiert, dann marschiert er doch erst in Polen ein oder im Baltikum oder wie jetzt in der Ukraine oder in Rumänien. Er kann ja nicht sofort in Deutschland einmarschieren. Das heißt, Bündnisverteidigung vorne ist das Feuer und nicht in Deutschland. Insofern hat sich die Lage verbessert eigentlich. Wir müssen nur sagen, die Bündnispartner waren immer solidarisch zu uns. 50 Jahre und jetzt müssen wir diese Solidarität zurückzahlen und das haben wir versäumt über die letzten 30 Jahre zu sagen, Landesverteidigung war gestern, heute ist Bündnisverteidigung vorne und deswegen muss man sich vorne beteiligen im Nachbarland. Das ist ja eine gute Situation, also Ihre Töchter könnten sagen, immerhin, wenn gekämpft wird, wird vielleicht in Warschau oder weiß der Teufel wo gekämpft, aber gerade nicht in Bonn oder in Berlin.
Das ist die Situation, die auf uns zukommt. Eine andere, die ich gelesen habe in den vergangenen Wochen, war immer auch die Frage, wie gefährlich wird Russland irgendwann wieder? Sie haben angesprochen, Panzerproduktion im Vergleich zum Westen ordentlich, sage ich mal. Mal angenommen, Putin bleibt, hätte er denn überhaupt eine Motivation zu sagen, ich will militärisch mich wieder erholen von den hohen Verlusten und versucht dann vielleicht, was man lesen konnte, mal versuchen wir es mal mit Estland, vielleicht kleiner Staat im Baltikum und testen mal, ob die NATO Artikel 5 macht und wirklich das ganz große Gerät in Marsch setzt. Oder kriege ich die NATO damit sogar kaputt?
Ja, natürlich. Ich gehe einfach davon aus, dass er weiterhin versuchen wird, Europa klein zu halten. und Europa zu trennen von Amerika. Denn das ist ja, sein Hauptproblem ist Amerika. Und Europa ist nur stark militärisch wegen der amerikanischen Nukes und wegen der amerikanischen Forschheit, Robustheit, die einfach sagen, wir marschieren. Nicht? Und davon hat er Sorge und die bringen eine Million Truppen mit und das ist High-End-Technology, also die weitreichenden Systeme, die Treffgenauigkeit, all das hat Amerika in erster Linie und Europa geringerem Maße und gar nicht durchhaltefähig. Also die Trennung von Europa und Amerika, das wäre schon ein großer Erfolg. Wenn es ihm jetzt auch noch gelingen würde, in Waffenstillstandsverhandlungen rauszuarbeiten, die Ukraine wird neutral, dann hätte er den nächsten Schritt gewonnen. Und damit hätte er weiterhin noch offen den Hebel über Moldau, Transnistrien nach Serbien hin. Also er lässt nicht locker, die Ungebundenen noch auf seine Seite zu ziehen. Und das Gleiche, die Gefahr für die baltischen Staaten ist natürlich, das waren ja ehemalige sowjetische Republiken, genau ähnlich wie die Ukraine. Und die Gefahr ist natürlich gegeben, dass er sagt, eigentlich müssen die auch rein ins Reich. Allein schon, damit er Kaliningrad anbindet, gewissermaßen. Ja. Und Belarus, also Weißrussland, hat er ja ohnehin in Abhängigkeit. Der geht zwar nicht mit in den Krieg, aber Belarus ist abhängig von Russland. Und wenn es da irgendwelche Schwierigkeiten geben sollte, würde er Bruderhilfe leisten und das übernehmen. Also Kaliningrad will er möglicherweise strategisch operativ doch anbinden. Jetzt ist es ja so eine Exklave. Ja. Und die sozusagen heim ins Reich zu holen, wäre sicherlich ein reizvoll für russische Führung.
Wie muss der Westen jetzt nach Ihrer Meinung, wir haben es in Ansätzen schon besprochen, auf dieses Szenario reagieren, auch mittelfristig?
Wir müssen klar machen, dass uns Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und all die Werte, die damit verbunden sind, freie Wahlen, freie Meinungsäußerung, dass die uns wert sind zu verteidigen, dass wir die nicht aufgeben wollen. Wir wollen nicht die Bots haben von ihm, wir wollen nicht die Falschnachrichten, wir wollen unsere Freiheit in dem Sinne behalten. Und das heißt, wir müssen in diese Werte investieren. Und das geht nun mal militärisch leider so. Es zwingt uns ja nicht Trump mehr zu tun, sondern Putin mehr zu tun, weil er die Bedrohung auslöst. Also, und eines Tages, auch Putin lebt nicht ewig, eines Tages ist er weg. Und ob der Nachfolger besser wird oder nicht, wissen wir nicht. Ich setze ja immer noch drauf, sehen Sie mal, Syrien ist über Nacht gefallen. Innerhalb von 9 Tagen haben die das geschafft. Eines Tages kippt auch Iran. Iran ist ja Mitverlierer dieser syrischen Revolution, wenn man so will. Eines Tages kippt vielleicht Iran und eines Tages, wer weiß, kriegt Nawalny posthum doch noch recht, kippt Russland. Man weiß es nicht. Denn die Menschen sind friedliebend und wollen eigentlich auch nur das haben, was jeder will, eine gewisse Freiheit.
Das heißt, unterm Strich höre ich bei Ihnen trotz allem Optimismus.
Ja, bleibt uns nichts übrig. Den Kopf in den Sand zu stecken, hat ja gar keinen Sinn. Und da müssen wir jetzt halt einfach mal ein bisschen mehr für unsere Werte, für unsere Sicherheit und Freiheit tun. Das finde ich nicht zu viel verlangt. Und das muss uns Geld wert sein. Und ich weiß, dass es keine Partei jetzt das Geld in der Schublade hat. Also das müssen wir erwirtschaften. Und deswegen sage ich auch immer, wir müssen den Leuten sagen, ihr müsst jetzt eine Zeit lang eine Stunde mehr am Tag arbeiten als eine weniger.
Das war General AD Hans-Lothar Domröse im Gespräch, das ich mit ihm am Montag im NDR-Studio Oldenburg geführt habe. Vielen Dank auch an die Kollegen und Kolleginnen des Studios für ihre tolle Unterstützung.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt's wie gewohnt am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Carsten Schmiester und Kai Küstner. Und wenn ihr jetzt weiterhören wollt, dann empfehlen wir euch den Podcast Das Wissen mit der Folge Die neuen Kriege und ihre tieferen Ursachen. Der Sicherheitsexperte Franz Stefan Gadi, auch bei uns schon öfter in der Sendung, erklärt, warum sich ein Krieg wie in der Ukraine weder materiell noch sicherheitspolitisch lohnt für Russland und warum Putin sein Militär völlig überschätzt. Und das sei typisch. Die meisten Kriege von der Antike bis in die Gegenwart beruhen auf Fehleinschätzungen. Hört also gerne mal rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.
Das Wissen. Hallo, ich bin Sonja Striegel von Das Wissen, der Podcast. Jeden Tag haben wir eine halbe Stunde für euch. Interessante Hintergründe.
Ich habe Patienten, die alleine essen müssen, weil sie die Geräusche ihrer Kinder nicht ertragen.
Überraschende Ansichten.
Der Lux ist ein Arschloch sowieso.
Wichtige Erkenntnisse.
Wenn Energie kristallisiert zu Materie, kommt gleich viel Materie und Antimaterie heraus.
Drängende Fragen. Was spricht dafür? Was dagegen, dass ein Windrad ein Auerhuhn tatsächlich stört? historische Ereignisse.
Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
Das Wissen, das sind gut recherchierte Geschichten aus unterschiedlichsten Gebieten, zum Beispiel Medizin.
Ich habe Herpes gekriegt, ich habe Hautausschläge gekriegt und ich konnte diese ganzen Symptome nicht mehr einordnen.
Und Klimaschutz.
Solarenergie ist weltweit mit Abstand die günstigste Energieform.
Oder auch bewegende Biografien.
The audience has been my only friend.
Das Publikum ist bis heute mein einziger Freund. Das Publikum hat es mir möglich gemacht, zu sprechen, zu singen und lebendig zu sein.
Das Wissen könnt ihr in der ARD-Audiothek hören und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.